Auch nach gut 3 Monaten fühlt sich die Bundesregierung immer noch neu an. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP steht in den nächsten Jahren vor ziemlich großen Aufgaben und aus der Fahrradperspektive, also aus unserer Perspektive, sind unter anderem die Verkehrswende einzuleiten und idealerweise ist die auch gleich noch mit zu meistern. Viele hatten noch während der Koalitionsverhandlung auf eine grüne oder einen grünen Verkehrsminister gehofft und in Fahrradkreisen hat dann die Vergabe des Verkehrsministeriums an die FDP doch zu deutlicher Kritik geführt. Die ADFC-Chefin zum Beispiel, Rebecca Peters, hat ja hier im Podcast im Dezember so einige Kritikpunkte auch angesprochen.
Wer jedoch auf die Bundesländer schaut, entdeckt gleich mehrere grüne Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister. Unter ihnen ist Winfried Herrmann der Dienstälteste, denn er ist bereits seit mehr als 10 Jahren im Amt. Wir wollen in dieser Episode mit ihm darüber sprechen, wie sich Radverkehrspolitik in einem Bundesland konkret umsetzen lässt und welche Erfolge und Baustellen es ganz konkret in Baden-Württemberg gibt. Deshalb sagen wir Hallo nach Stuttgart und herzlich willkommen, Herr Herrmann.
Hallo, schöne Grüße.
Herr Herrmann, mehr als 3 Monate nach den Koalitionsverhandlungen, können Sie es uns ja vielleicht hier in diesem Podcast sagen, sind Sie im Herbst mal gefragt worden, ob Sie sich den Job des Bundesverkehrsministers so grundsätzlich vorstellen können?
In den letzten Jahren immer mal wieder. Ich war ja dann konkret bei den Verhandlungen nicht dabei.
Und was war Ihre Antwort?
Tja, ich habe gesagt, das war immer mein, sozusagen, als ich Bundestagsabgeordneter war, habe ich immer wieder gedacht, dass würde ich gerne machen, aber gut vorbereitet, nicht ohne, dass ich vorher Landesverkehrsminister irgendwo war. Also wenigstens die Vorbereitung wollte ich haben. Jetzt hätte ich sie gehabt. Aber jetzt ist es an die FDP gegangen, was mich im ersten Moment schon auch geärgert hat, wie viele andere auch. Aber 2 Monate danach ist keine Zeit mehr, um sich zu ärgern, sondern jetzt ist Herr Wissing Minister und die FDP stellt sozusagen den Minister in diesem Bereich und jetzt werde ich mit ihm kooperieren, wie übrigens auch mit allen seinen Vorgängern. Auch die CSU-Minister, denen habe ich das angeboten, weil ich überzeugt bin, dass gerade im Verkehrsbereich so viele Themen sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat durchlaufen müssen, dass man zwingend kooperieren muss. Und wir haben auch einiges durch die Kooperation hinbekommen. Ich habe jetzt aber doch die erheblich bessere Hoffnung diesmal, dass in einer Koalition, wo die Grünen beteiligt sind, wir auch im Verkehrssektor mehr verändern, mehr hinbekommen, auch wenn wir das Verkehrsministerium selber nicht besetzen. Denn es gibt ja einen Koalitionsvertrag und eben halt die Koalition. Und ich kenne den Herrn Wissing ja auch schon einige Zeit und habe auch schon mit ihm gesprochen und ihn auch auf der Verkehrsministerkonferenz erlebt. Also von daher habe ich auch das Gefühl, da geht was. Wir werden jedenfalls die Chance nutzen. Wir Grünen haben uns vorgenommen, dass wir natürlich mit unseren Ideen, mit unseren Impulsen kommen werden und auch vorstellig werden.
Auf Herrn Wissing werden wir sicher gleich auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, aber mich würde doch noch interessieren, das heißt, Sie würden es jetzt auch nicht ausschließen, bei einer neuen Bundesregierung, sagen wir mal, nächste Legislaturperiode dann doch Verkehrsminister zu werden?
Naja, also was ist das für eine Frage? Jetzt beginnt gerade die Periode und bei uns ist ja auch noch nicht alt in Baden-Württemberg. Ich mache gern meinen Job und im Übrigen halten mich ja viele Leute eigentlich sowieso schon für fähig fürs Rentenalter. Also von daher werde ich das jetzt auch, muss man auch sehen, dass es in Berlin und in anderen Bundesländern gibt es ja inzwischen wirklich, wie Sie gesagt haben, eine ganze Reihe von Senatorinnen und Ministerinnen. Es sind ja inzwischen 6, als ich vor über 10 Jahren angefangen habe, da war ich der einzige tatsächliche Verkehrsminister. Es gab noch Bremen, die Senatorin, der Senator ja immer sozusagen gemischt Minister ist, der alle möglichen Zuständigkeiten hat. Und das hat sich heute sehr verbessert, sehr verändert. Überhaupt, die Verkehrsministerkonferenz diskutiert heute anders, mit einer völlig anderen Grundhaltung die Themen als noch vor 10 Jahren.
Darauf wollen wir auch gleich noch zurückkommen. Eine letzte Frage zur Bundesregierung sei aber noch gestattet. Sie haben Herrn Wissing ja auch schon angesprochen und Sie haben auch gesagt, dass Sie natürlich mit ihm zusammenarbeiten werden. Logischerweise, das bringt, glaube ich, auch Ihr Amt ja so mit sich. Aber im Koalitionsvertrag, den Sie auch schon angesprochen haben, steht ja jetzt nicht so viel drin zu Fahrradverkehr, ne?
Nee, es ist ja praktisch ein Satz zum Radverkehr und zum Fußverkehr. Das habe ich auch damals kritisiert, da war ich sehr unzufrieden. Wie gesagt, ich war leider nicht mal in der Verhandlungsgruppe, ich war nur außen rum und deswegen war ich schon verwundert. Aber Es steht immerhin der richtige Satz, denn dass man die Ratsstrategie umsetzen will. Und die ist ja ambitioniert. Und das heißt eben halt auch, dass wir länderseitig auf drauf drängen müssen und auch die Koalition, also die Bundestagsabgeordneten, müssen darauf drängen, dass dann das Wenige, was da drin steht, auch so, wie es gemeint ist, umgesetzt wird. Weil der einfache Satz, wir werden die Ratsstrategie umsetzen, ist ein ziemlich großes Projekt.
Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Sie sind aktuell der dienstälteste Verkehrsminister in Deutschland. Über was haben Sie sich in den letzten 10 Jahren am meisten geärgert?
Es gibt ein Dauerärgernis, das ist, dass alles zu lange dauert. Wirklich alles, egal was man macht. Und am meisten ärgert mich natürlich, wenn Infrastrukturen, die wir brauchen für die Verkehrswende, wenn die auch ewig dauern. Und unlängst habe ich mich sehr geärgert, als ich, das kann ich ja mal sagen, dass es einer der Schwerpunkte in Baden-Württemberg ist, dass wir die Radschnellwege ausbauen. Und zwar mit viel Elan, mit Geld und mit Personal. Und dann kommt aus der Verwaltung, sage ich dann, jetzt möchte ich mal gern wissen, wie eure Pläne aussehen. Wann ist die Planfeststellung, wenn man überhaupt eine braucht? Wann ist die in Betrieb? Wann beginnt der Bau? Wann können wir sagen, wir nehmen den Radweg in Betrieb? Und dann kriege ich dann so Listen von 2027, 2028 sind wir dann soweit. Da war ich dann schon geschockt, weil selbst ein Radweg inzwischen bei uns 10 Jahre dauert, bis man ihn macht. Man kann eigentlich sagen, ein Radschnellweg ist halt nicht einfach ein Radweg, sondern ist einfach eine kleine Straße. Aber trotzdem, das sind so die Ärgernisse, dass es verdammt lang dauert mit der Umsetzung und man dann sich immer wieder fragt, wenn wir dafür, für diese einzelnen Dinge schon so lange brauchen, wie wollen wir dann eigentlich das Klima schützen und die Welt retten? Weil die ist dann schon längst untergegangen, bis wir mit unseren Projekten dann endlich durch sind.
Dann bleiben wir doch mal da ganz konkret bei dem Thema. Sie haben vor über 5 Jahren diese Machbarkeitsstudien für 60 Radschnellwege im Ländle erstellt. 2017 dann 3 Pilotrouten sehr konkret auch in Angriff genommen und fertiggestellt sind heute eben im Jahr 2022 nur ganz, ganz wenige Teilabschnitte. Warum, erklären Sie uns, warum dauert das so lange?
Ja, weil die Radschnellwege quasi dieselben Regeln durchlaufen müssen wie eine Straße. Und da kommt dann halt, man muss schauen, gibt es Betroffenheiten des Artenschutzes, des Naturschutzes, es muss alles durch Studien abgeklärt werden. Dann gibt es in der Regel Betroffenheiten, dann muss man Ausgleichsmaßnahmen überlegen und planen. Und wenn es dann in eine Planfeststellung geht, dann dauert es schon mal gleich 2 Jahre mindestens, bis man überhaupt alle Vorbereitungsmaterialien beieinander hat, bis man in eine Planfeststellung geht. Und die geht dann in der Regel auch 1 bis 2 Jahre, dann gibt es Klagen. Und ich musste leider auch feststellen, dass bei den Radschnellwegen waren alle dafür. Also ich könnte jetzt das Beispiel rausgreifen, den Radschnellweg entlang des Neckars, also von Stuttgart Richtung Cannstatt und Blochingen und dann weiter ins Vilstal, wo wirklich viel Verkehr ist und viel los ist und wo eigentlich ein hohes Potenzial da ist. Und kaum hatten wir gesagt, wir machen das, haben alle Hurra geschrien und wir sind dabei. Und als es dann ins Detail ging, ist bei jeder Trasse, die man vorgeschlagen hat, gab es irgendwelche Kritikpunkte und bessere Vorschläge. Also es sind Naturschutzeinwendungen, es sind Interessenseinwendungen, weil jemand dort Gelände hat oder einen anderen Plan hat. Es ist natürlich, in Ballungsräumen ist ja praktisch jeder Quadratmeter verbaut und gehört jemand. Entweder ist es Gewerbe oder Wohngebiet oder es ist irgendwie Naturschutz oder Landschaftsschutzgebiet. Also es ist schon schwierig, überhaupt freie Flächen zu finden. Und was ich leider auch feststellen musste, im Radbereich gibt es auch einen Haufen Besserwisser. Ja? Kaum hast du mal endlich mit der Verwaltung eine geeignete Trasse, kommt gleich irgendjemand und sagt, er wüsste aber, dass das ziemlich blöd ist und er hätte eine viel bessere Überlegung. Und dann geht die öffentliche Debatte los. Also das ist schon schwierig bei uns in Deutschland Infrastruktur zu bauen, weil eben viele mitreden und viele Dinge zu beachten sind. Aus diesem Grunde habe ich gesagt, ich möchte gern, dass man diese Planungen auch unter dem Gesichtspunkt macht, wo können wir Zeit gewinnen, wo können wir schneller sein, was können wir ohne aufwendiges Planfeststellungsverfahren bald realisieren. Und wir haben ja in einem Fall sind wir wirklich schnell und gut vorangekommen. Das ist bei dem allerersten Radschnellweg, der federführend vom Landkreis Böblingen gemacht worden ist, aber mit viel Geld und Unterstützung von uns. Dort haben wir eine vorhandene Straßentrasse, die durch den Wald ging, also eine ehemalige Panzerstraße, die ist asphaltiert worden. Und das war das erste Stück, wo wir wo einige Kilometer zusammengekommen sind, dass man mal zeigen konnte, so könnte ein Radschnellweg aussehen. Und dieses Projekt hat inzwischen zwei Verlängerungen. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei 8 oder 10 Kilometern insgesamt. Wir haben dann den Radschnellweg Neckartal und Vilstal. Da haben wir eine Strecke gehabt, wo man ohne weitere Planungen, weil einfach das Gelände uns gehört hat und weil es keine ökologischen Probleme gab, den hat man letztes Jahr eingeweiht. Das sind aber halt 1,2 Kilometer. Also das ist jetzt meine Strategie, alles, was möglich ist, sofort zu machen, um Lust zu erzeugen, dass möglichst viele sehen, wie das bequem ist, auf solchen Wegen zu radeln und dass ich einfach mehr Unterstützung finde vor Ort und dass die Kritikaster und die Einwender, dass die dann vielleicht auch ein Einsehen haben und eher auf der Seite der Verlierer nicht sein wollen, sondern auf der Seite der Gewinner das machen wollen.
Das Thema Planung und die Dauer von Planung und die Komplexität, gerade in Deutschland, das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Wir wollen Sie aber hier auch nicht nur mit den Kritikastern und den Besserwissern nerven, sondern wollen natürlich auch fragen, was hat Sie denn am meisten gefreut in Ihrer Amtszeit als Verkehrsminister?
Also gefreut hat mich letztendlich, wenn ich jetzt sozusagen etwas länger zurückblicke, dass ich merke, dass die öffentliche Debatte und die Gespräche, die ich führe mit Bürgermeistern, mit Landräten, dass sie heute völlig andere Themen haben. Also vor 10 Jahren sind fast alle zu mir gekommen und haben gesagt, sie wollen diese Umgehungsstraße, jene und machen sie endlich diese Straße und vorher brauchen wir gar nicht miteinander reden und so. Und heute, nach 10 Jahren, hat es natürlich einen starken Generationenwechsel gegeben bei den Landräten, bei den Bürgermeisterinnen. Und insgesamt ist die öffentliche Debatte eine andere. Und das Gleiche gilt für die Verkehrsministerkonferenz. Vor 10 Jahren haben die überwiegend männlichen, es gab, glaube ich, damals gar keine Frau, die männlichen Verkehrsminister haben, als wir beiden Grünen gesagt haben, man muss auch mal über Klimaschutz, über Lärmschutz, über Emissionen beim Verkehr sprechen, da haben die gesagt, dafür sind wir nicht zuständig. Wir sind für Verkehr zuständig, das heißt Infrastruktur bauen, das heißt Straßen bauen. Ja, so. Heute sagen alle, eigentlich sind wir Mobilitätsminister und Senatorinnen und wir müssen uns über Mobilität, moderne Mobilität auseinandersetzen. Und ich freue mich regelmäßig, wenn Bürgermeister beim Treffen vor Ort sagen, übrigens hat die Stadt jetzt ein Elektroauto als Dienstwagen angeschafft oder ich fahre übrigens auch Rad. Also dass einfach erkennbar ein Wechsel in der Mentalität, im Denken da ist. Und das ist schon auch ein Stück weit die Frucht meiner und unserer Arbeit hier im Ministerium. Da haben wir wirklich was bewegt. Eben nicht so viel bewegen konnten wir dort, wenn es um die Infrastrukturen dann ging. Das dauert einfach seine Zeit. Aber auch da habe ich natürlich inzwischen die Freude, nach 10 Jahren kann man schon das eine oder andere Projekt, was man selber angestoßen hat, auch einweihen, beispielsweise die Elektrifizierung der Strecke von Ulm zum Bodensee, ein Ewigkeitsprojekt, das haben wir zu Beginn unserer grünen Regierungszeit vor 10 Jahren, haben wir da die Mehrheiten geschafft, dass es finanziert wird, angestoßen wird, den Bund getrieben und das ist dann auch gemacht worden. Also gibt es inzwischen schon auch viele, also nicht nur ein Beispiel, sondern auch viele Beispiele, die einem freuen, Spaß machen und motivieren.
Sie haben schon angesprochen, da hat sich was verändert in den letzten Jahren. Das beobachten wir hier auch im Podcast, wo wir die Verkehrspolitik in Deutschland ja auch sehr, sehr intensiv mitverfolgen. Und spannend auch Ihre Wahrnehmung, dass die Frauen als Ministerin da auch eine große Rolle offensichtlich spielen beim Thema Mobilität, Nachhaltigkeit und Klima. Jetzt ist aber auch so, wenn man von draußen drauf schaut, ne, und das geht uns natürlich jetzt so als hier Podcastmacher, dann denkt man bei Baden-Württemberg in der öffentlichen Wahrnehmung eher so trotzdem noch an das Land von Autobauern und denkt irgendwie, naja, CDU ist Ihr Koalitionspartner. Ist da wirklich so viel Raum für Fahrrad?
Ja, also Fahrradfahren ist heute Konsens. Da muss ich mich nicht mehr streiten. Das war aber vor 10 Jahren anders. Da bin ich sozusagen beschimpft worden und lächerlich gemacht worden als Fahrradminister. Heute muss ich darüber nicht mehr diskutieren. Ich muss natürlich diskutieren, wie viel Geld wir bekommen. Und wir werden auch immer wieder Geld nachfordern wollen. Aber Das hat sich verändert, da ist die CDU auch nicht das Problem. Die CDU hat sich da wirklich gewandelt, das muss man einfach anerkennen. Warum das halt immer noch wer mit Autoland identifiziert wird, ist natürlich auch, ich meine, Mercedes-Benz ist halt ein großer Weltkonzern und Audi und Porsche gehören zum großen VW-Konzern und sind die für sich genommen auch Weltmarken, die einfach schon allein in der Werbung sind die dominant und natürlich auch als Unternehmen, als große Arbeitgeber. Aber wenn man mal schaut, in der, sag mal, die Branchenliteratur anschaut, also Fahrrad, und wenn man unter den Insidern, die mit Fahrrad, nicht nur mit Fahrrad fahren, sondern Fahrradplanung und Fahrradwege machen, also in der Republik umschaut und also unter den Fachleuten, da sagen alle, guckt nach Baden-Württemberg, was die da alles machen. Und das kann ich, glaube ich, schon sagen. So systematisch, strategisch, wie wir in den letzten Jahren den Radverkehr entwickelt haben, das ist einmalig in der Republik. Deswegen sind wir auch sehr erfolgreich in dem Bereich. Wir sind da gut vorangekommen, weit vorangekommen. Also meine Klage über, dass wir nicht so schnell bei den Radschnellwegen sind, sollte nicht übertönen, dass wir ja viele Radwege geschaffen haben, die einfacher zu bauen war und insgesamt eine andere Radkultur im Lande haben und viele Städte sehr viel davon profitiert haben, dass wir die Förderbedingungen deutlich verbessert haben. Und wenn man das Ranking anguckt des ADFCs, dann kann man ja feststellen, dass ziemlich viele Städte in Baden-Württemberg da inzwischen ganz vorne sind. Also Freiburg ist schon lange bekannt, Tübingen, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Offenburg, also nicht nur die klassischen Universitätsstädten. Und das ist natürlich Ergebnis von guter Kommunalpolitik, aber auch natürlich von guter Förderpolitik des Landes.
Trotzdem hatten Sie jetzt ja auch die Radschnellwege nochmal angesprochen. Wir haben auch vorhin mal die Zahlen genannt. Also sind Sie ja auch merklich nicht zufrieden mit dem Fortschritt da. Trotz solcher Visionen, solcher Vorhaben, wie viel Gestaltungsspielraum hat man als Landesverkehrsminister?
Also im Bereich Radverkehr sehr viel. Also das kann man sagen, dass wir die Radpolitik in Baden-Württemberg ist sozusagen fast ausschließlich aus dem Ministerium heraus entwickelt worden. Aber natürlich brauchen wir bei der Umsetzung die Kommunen und natürlich brauche ich das Parlament für Mehrheiten, für Beschlüsse und so weiter. Aber unsere Konzeption hat drei große Bausteine. Der größte ist die Radstrategie, also eine Strategie mit Maßnahmen hinterlegt und Zuordnung von Maßnahmen vollzogen, also auch in großer Absprache mit den Betroffenen und mit den Beteiligten. Ein Konzept, wie wir bis 2030 eben den Radverkehrsanteil deutlich vergrößern wollen, dass wir zu einem landesweiten Radnetz von 7.500 Kilometer kommen mit hoher Qualität, dass wir 700 Kommunen in dieses Netz eingebunden haben wollen. Das ist sozusagen in wenigen Stichworten die Radstrategie und parallel dazu Ausbau des Radnetzes. Ganz wichtig, kommunale Netze, aber auch Landesnetze. Da ist das Allerwichtigste, dass wir, auch das ist neu, dass wir Personalstellen bei den Landkreisen und bei den kreisfreien Städten geschaffen haben, weil wir gemerkt haben, wir können Förderinstrumente zur Verfügung stellen, aber wenn vor Ort keine Planer da sind und niemand, der sich verantwortlich fühlt, wird es nichts. Jetzt gibt's in allen Kreisen Kreiskoordinatoren und die haben jetzt eine Befugnis und die haben eine Verantwortung und wir unterstützen das. Und seit 10 Jahren machen wir, das war ja eigentlich unser Startpunkt, die Kampagne Radkultur, die insbesondere die Motivation zum Radfahren, die Aufklärung übers Radfahren, die einfach die Grundhaltung gegenüber dem Fahrrad, die kulturelle Anmutung von Fahrradfahren und so weiter, das und immer wieder voranbringen mit guten Ideen, mit Wettbewerben, an denen viele teilnehmen. Das sind die Bausteine, die wir gut gestaltet haben. Also das ist ein Bereich, wo ich sagen kann, da kann man richtig viel machen. In anderen Bereichen ist es viel schwieriger. Also den Bundesverkehrswegeplan kann ich als Land nur sehr begrenzt gestalten, weil es, wie der Name schon sagt, ein Plan des Bundes ist, beschlossen am Ende vom Bundestag und damit ist es Gesetz. Wir sind sozusagen in der Findungsphase beteiligt, bringen uns ein, aber am Ende beschließt der Bund, was er will. Und die Länder sind ausführende Behörden, das heißt, man muss als Land eigentlich machen, was einem der Bund per Gesetz vorgibt. Also da gibt's nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten, das ist sehr schwierig. Im Bereich öffentlichen Verkehr, also Schienenpersonennahverkehr, haben die Länder ja die Kompetenz, die ausschließliche Kompetenz. Da können wir viel gestalten, da haben wir richtig viel Ausbaumaßnahmen, Verbesserungsmaßnahmen gemacht. Aber da hängt man natürlich auch davon ab, was die Deutsche Bahn für ein Netz anbietet, um den Verkehr zu machen. Aber die Projekte des Ausbaus von Stadtbahnen, Regionalschnellbahnen, S-Bahnen, je nachdem, wie das heißt, da sind wir auf der einen Seite Treiber und Förderer und auf der anderen Seite immer wieder auf Partner auf kommunaler Ebene angewiesen. Das muss ich schon generell sagen. Es gibt sozusagen zwei Seiten der Partnerschaft. Einmal Richtung Bund geht nur was, wenn man da versucht, über die Kanäle Verkehrsministerkonferenz, Bundestag, Bundesrat und auch durch Direktkontakte Vorschläge zu machen, sich einzubringen. Und in die andere Richtung muss man gut mit den Kommunen zusammenarbeiten, sonst klappt es auch nicht. Also das Land hat schon eine Zwischenposition und ist vielfach Antreiber, Geldgeber, Gestalter, aber immer darauf angewiesen, dass andere mitmachen.
Jetzt haben Sie vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben, dass Sie natürlich logischerweise viele Ziele haben, viel zu tun haben. Wären wir mal ganz konkret. Also wie muss ich mir denn so Ihren Alltag vorstellen? Ich nehme mal an, Sie fahren wahrscheinlich mit dem Fahrrad ins Ministerium. Und wenn Sie jetzt nicht Podcast-Interviews geben, was machen Sie denn so einen ganzen Tag am Schreibtisch? Videokonferenzen und E-Mails?
Also E-Mails schreibe ich selber gar keine. Also die Post und die Mails, da haben wir extra Bürgerreferenten, die das bearbeiten, beantworten. Da kriege ich ja mehrere hundert im Monat. Das wäre völlig unprofessionell, wenn ich da anfangen würde, das selber zu beantworten. Auch, weil die ja zum Teil auch professionell beantwortet werden müssen, weil Bürgerinnen und Bürger machen manchmal konkrete Vorschläge oder kritisieren konkrete Punkte. So nach dem Motto, da ist gestern mein Zug wieder nicht angekommen, das ist aber schon seit Wochen so. Und dann schreiben sie da von wo nach wo. Das kann ich ja nicht alles recherchieren. Dafür haben wir ja Fachleute, die das angucken, dann antworten. Ja, aber es geht um die Tagesabläufe. Also wir haben seit ungefähr 2 Jahren eine völlig andere Situation. Meine Tage sehen völlig anders aus als früher. Früher war ich sehr viel jeden Tag irgendwo auch im Land vor Ort abends veranstaltet. Das ist alles weggefallen. Ich bin weitgehend entweder im Ministerium, also in verschiedenen Räumlichkeiten des Ministeriums, meistens in meinem eigenen Ministerbüro und dann eben noch im Landtag oder, falls das Kabinett stattfindet, auch noch im Neuen Schloss. Aber auch das Kabinett findet seit Monaten nur virtuell statt. Die Fraktionssitzungen sind immer hybridmäßig, da gehe ich, wenn es immer geht, hin. So, wie geht es dann im Alltag? Also ich stehe sehr früh auf. Das Erste ist, dass ich natürlich die Zeitung lese und dann schaue ich mir meinen Tagesablauf an, dann gucke ich nochmal die Papiere an, die wichtig sind, unter Umständen eine Rede oder einen Text für ein Interview und dann radle ich ins Ministerium. Da bin ich wirklich glücklich, dass ich das kann. Ja, das ist übrigens ein Vorteil, wenn ich immer unterwegs bin, dann ist es oft so, dass man ja zu Hause abgeholt wird mit einem Auto, weil man da ja nicht immer mit dem Zug irgendwo hinkommt im Flächenland. Und jetzt, wenn man immer im Ministerium ist, kann ich immer ins Ministerium radeln und abends heim. Das ist eigentlich schon schön, dass es wenigstens diese Begegnung gibt. So, dann geht es meistens los mit der Lagebesprechung. Das ist sozusagen die Führungsebene. Und dann mit den Leuten, die der Führungsebene zuarbeiten, Presseschau überlegen, was muss man tun, muss man direkt reagieren. Und dann jagt im Moment gerade eine Fachbesprechung die andere und zwischenreihen öffentliche Geschichten. Also heute zum Beispiel war jetzt eine größere Session zum Thema Mobilitätspass, Mobilitätsgarantie. Sind unsere Großprojekte in dieser Legislaturperiode. Da geht es um den Ausbau und die Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs und um eine neue Finanzierungsform. Das haben wir lang vorbereitet. Das war heute ein großes Meeting mit Landräten, Oberbürgermeistern, Fachleuten, wo ich dann die Einführungsrede halte, wo es anschließend Diskussion gibt. Und danach gibt man ein kurzes Interview oder muss Pressemitteilungen korrigieren. Und dann ging es weiter mit der Ratidee, wo ich quasi mit dabei war, die Ratideen zu kommentieren, Fragen von Journalisten zu beantworten. Jetzt ein Podcast. Heute Abend habe ich noch einen Termin mit dem Oberbürgermeister von Stuttgart. Also es ist immer so eine Mischung aus Gesprächen und aus Fachkonferenzen, viele Fachkonferenzen und Fachgesprächen innerhalb des Ministeriums, weil wir machen eigentlich so gut wie keinen Termin ohne eine gute Vorbereitung. Also wo man erstens zum ersten Mal das sozusagen die Unterlagen sichtet, dann mit den Fachleuten bespricht, was sind wichtige Punkte, was will ich vorantreiben, wie machen wir das, und man bespricht da auch mögliche Konflikte und so weiter. Also die Tage sind in der Sache abwechslungsreich, aber von der Bewegung her eher langweilig und starr. Und es gibt, letzte Woche war ich die ganze Woche nur am Schreibtisch und vor dem Übertragungsgerät, und zwar immer am gleichen Platz. Das war natürlich ziemlich nervig.
Das kennen wir hier auch, und deswegen schätzen wir auch unsere Pendelstrecken, und deswegen sind wir natürlich auch interessiert daran, wie weit haben Sie es denn vom Ministerium bis nach Hause?
Ich habe es nicht weit. Das sind irgendwie so 2 Kilometer. Also das ist keine große Heldentat, aber immerhin. Es gibt immerhin einen Berg, wo ich hochfahren muss. Morgens kann ich schön runterrollen und werde frisch. Da war ich in Berlin, als ich Abgeordneter war, hatte ich immer 40 Minuten Einweg. Das war ein anderes Training, aber das ist jetzt hier, da ist Stuttgart nicht groß genug.
Ja, 2 Kilometer klingt gefährlich kurz, aber das kann ja auch jeder selbst einschätzen. Also einfach nur, um da auf andere Gedanken zu kommen. Aber Christian hat also recht gehabt mit seiner Mutmaßung, dass Sie mit dem Rad fahren. Sie haben die Initiative Radkultur schon erwähnt. Die ist ja nun auch über 10 Jahre alt. Welche Erfolge haben Sie da und wie messen Sie diese Erfolge?
Also der größte Erfolg ist, glaube ich, dass in diesen 10 Jahren wir die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen aufgebaut haben. Als ich angefangen habe, gab es gerade die Idee, dass man das macht. Und es gab wenige Kommunen, die dabei waren. Und es gab eine Geschäftsstelle. Und das haben wir alles ausgebaut und verstetigt. Und heute kann man sagen, dass einwohnermäßig im Arbeitskreis Fahrradfreundliche Kommune sind fast 3/4 aller Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg quasi abgebildet. Also sprich, alle größeren Städte, Landkreise sind da drin. Und da merkt man auch schon, unser Ansatz ist, wir stärken Netzwerke, weil wir wissen, man macht nicht alles alleine. Und es ist gut, wenn sozusagen die schon weit vorne sind, ihre Erfahrungen einbringen, sodass andere, die hinterherkommen, davon lernen können. Ich wollte nur noch vorher noch nachtragen, wenn man in Stuttgart in der City 2 Kilometer Rad fährt, erfordert es höchste Konzentration. Insofern ist es immer eine Herausforderung. Dann muss man wirklich aufpassen. Das wollte ich nur noch nachtragen. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders, wenn man 2 Kilometer irgendwo übers Land fährt.
Das ist absolut richtig, kann ich Ihnen nur recht geben, weil ich auch ein paar Mal schon in Stuttgart war. Das ist, glaube ich, so. Gerolf spielte, glaube ich, darauf an, dass der Kopf mal durchgepustet wird. Das ist dann wahrscheinlich in so einer Situation eher nicht so.
Da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich kann Ihnen sagen, auch 10 Minuten können schon helfen. Ist besser, immer noch besser als nichts.
Absolut.
Da können wir natürlich nur zustimmen. Müssen Ihnen aber auch gestehen, wenn wir hier im Fahrradpodcast Antritt Baden-Württemberg hören, im Fahrradkontext, dann denken wir auch immer an ein bestimmtes Thema, und zwar die 2-Meter-Regel. Die gibt's ja bei Ihnen im Land, und das ist ja so eine Spezialität. Also Radfahren ist auf Wegen unter 2 Metern Breite verboten, es sei denn, ein Weg ist wirklich offiziell zum Radfahren freigegeben. Wir wissen aus einigen Gesprächen, dass Mountainbikerinnen und Mountainbiker in Baden-Württemberg da seit Jahren ziemlich verärgert sind. Wie stehen Sie denn zu dieser Regelung?
Naja, ich habe ja schon vor 20 Jahren, als ich Vorsitzender des Kuratoriums Sport und Natur war, gegen diese 2-Meter-Regel gekämpft, weil ich es für unsinnig halte. Habe dann gedacht, als ich hier in die Regierung komme, das schaffe ich ab. Dagegen stand dann immer das Landwirtschaftsministerium. Selbst als wir Grünen das besetzt hatten, gab es keinen Konsens dazu. Inzwischen kann man, glaube ich, sagen, dass das Leben irgendwie an dieser Regel vorbeigeht. Also erstens wird es nicht mit der Polizei verfolgt, die Durchsetzung dieser Regel. Und zweitens ist es auch so, dass die Fahrradfahrer inzwischen auch ihre Wege finden. Und so Trails sind ja auch wirklich besser, als wenn sie auf irgendwelchen Wanderwegen fahren. Und die sind da und dort in den Wäldern entstanden. Und meine Antwort und mein Angebot an das Landwirtschaftsministerium war immer zu sagen, ihr braucht ja nicht den ganzen Wald freigeben, weil ich möchte ja auch nicht, dass das Wild gestört wird, weil Radler überall wild durch die Gegend fahren, sondern sie sollen auf bestimmten Trails fahren. Und das gilt übrigens auch für Wanderer, dass man nicht überall läuft. Und ich verstehe auch gut, dass wenn man als Wanderer auf einem schönen Pfad ist, dass man da ungern von einem Biker irgendwie erschreckt werden will. Und da und dort gibt's die Begegnung. Und ich glaube, die Biker sind inzwischen rücksichtsvoller geworden. Und die Wanderer haben da auch ein Einsehen. Also in der Praxis höre ich eigentlich kaum mehr von Konflikten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir, also die Regeln ist irgendwie, die sollten wir abschaffen.
Das Zweite, woran wir denken im Kontext mit Radfahren und Baden-Württemberg, ist dann nach der 2-Meter-Regel, sind die mittelständischen Unternehmen, die sie ja bei sich haben, also wissen wir auch, Baden-Württemberg, das Fahrrad, oder Herr von Dreis hat da gewirkt und hat so den Vorläufer des Fahrrads erfunden. 2017 haben wir mit Minister Peter Haug damals gesprochen und der sagte uns dann, dass die Fahrradfirmen in Baden-Württemberg, gerade die Mountainbike-Firmen, ihre Produkte auf hauseigenen privaten Trails testfahren. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich leider nicht bestätigen. Also nicht, weil ich es dementieren muss, sondern das weiß ich wirklich nicht. Ich kann aber sagen, dass wir in Baden-Württemberg relativ viele Firmen haben, die mit Fahrradverkauf, Fahrrad zusammenstellen, Entwicklungsprodukten, Patenten im Einzelbereich, dass wir da ziemlich viel haben. Auch wir haben auch einen großen zentralen Händler in Stuttgart, der insgesamt auch das Radfahren gut fördert. Wir haben richtig große Radgeschäfte inzwischen. Also das Baden-Württemberg boomt so richtig. Also man wird sich, wer vor 10 Jahren in Stuttgart war und das vergleicht mit heute, der wird die Stadt nicht mehr wiedererkennen, was Radverkehr anlangt. Also heute Morgen hatte ich das echte Vergnügen, dass ich an einer Kreuzung, die ich täglich benutzen muss und wo es so einen Übergang gibt, wo man so auf eine Zwischenverkehrsinsel zwischen 2 Spuren fahren muss und dann muss man warten, bis die Ampel wieder grün wird, wo ich schon immer gedacht habe, oh je, da dürfen auch nicht mehr als 2 Fahrräder kommen. Und heute Morgen, wie gesagt, wir sind im Winter, waren 2 große Cargo-Bikes unterwegs plus 2 andere. Und da habe ich gedacht, das ist schön, dass man jetzt sehen kann, dass es inzwischen so viele Radler gibt, dass schon die mäßigen Ausbaumaßnahmen nicht mehr ausreichen, weil es einfach einen höheren Bedarf gibt. Und das ist gerade die Cargo-Bikes sind in Stuttgart so im Stadtbild inzwischen aufgrund der Förderung durch die Stadt. Auf der einen Seite, die Stadt fördert Familien mit Cargo-Bikes, die ihre Kinder transportieren. Wir fördern beim Gewerbe die Cargo-Bikes und das ist gut sichtbar. Und das wollte ich nur auch sagen, dass sich wirklich sichtbar was verändert. Und jetzt müssen natürlich auch die Infrastruktur nachziehen, weil die Fahrradständer sind eigentlich für die Cargo-Bikes schon mal zu klein. Und man merkt, an vielen Stellen sind auch die Wege zu eng und die Kurven sind zu eng. Und das sind jetzt alles neue Herausforderungen. Also das ist jetzt auch die Antwort, wenn man Baden-Württemberg denkt, denkt man die 2-Meter-Regel. Das glaube ich, dass das eher Spezialistendenken ist. Für die normalen Alltagsradler hat sich sichtbar was verändert. Und für die von außen kommen, kann ich nur sagen, wir sind das Land mit inzwischen an die 20 touristischen Radfernwegen, wobei mehrere viel Sterne haben vom ADFC, weil sie so schön sind. Also es ist auch touristisch attraktiv, mit dem Fahrrad nach Baden-Württemberg zu kommen. Ich glaube, den Ruf haben wir uns schon erarbeitet.
Das können wir auch bestätigen. Also wir sind natürlich Spezialisten, sonst hätten wir ja auch unseren Beruf verfehlt. Aber wir denken natürlich nicht nur an die 2-Meter-Regel. Gerade wo Sie das eben erwähnen mit den Lastenrädern und wenn sich dann 2 begegnen oder überholen, muss ich dann doch nochmal auf die Radschnellwege zu sprechen kommen. Wie ist denn da jetzt so der Horizont? Also wenn man so schaut auf die Übersicht, dann steht bei ganz vielen, die sind in Planung. 2017 wurde das ja angestoßen. Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also wir hatten es vorhin von diesem Planungs- und Zuständigkeitspfropfen. Wird der sich in den nächsten Jahren absehbar lösen? Was denken Sie?
Also es wird auf jeden Fall besser werden, weil einfach auch auf die Personalstellen geachtet haben, dass die Regierungspräsidien auch Leute kriegen, damit die Planungen vorankommen. Also ich habe die klare Vorgabe, dass sie in dieser Periode 10 Radschnellwege hinbekommen bis 2030, 20. Und ich habe gesagt, wenn der Radweg nicht ganz perfekt ist, bin ich auch zufrieden, wenn der größte Teil gebaut ist. Und ich habe auch gesagt, dann gibt's halt mal, wenn es Probleme gibt, halt mal ein paar Meter, keine 4 Meter Standard oder noch einen separaten Fußweg, sondern dann muss man halt auch mal einen Kompromiss machen, bevor man endlos lange Planungen und Rechtsstreitereien und sonst was hat. Denke ich, müssen auch Radfahrer denken, dass es halt in einem so dichten Raum, Verkehrsraum, Lebensraum, dass man da nicht alles perfekt machen kann, sondern dass Radler und Zustände halt auch einen Kompromiss machen müssen. Da musst du halt mal ein bisschen langsamer fahren und dann geht's gleich wieder schneller. Also das ist meine Ansage. Entscheidend ist, dass wir schneller fertig werden.
Stichwort Kompromiss ist, wo Sie es gerade ansprechen, beengter Raum. Stuttgart ist vielleicht dafür ein Paradebeispiel. Da ist nicht so viel Platz. Alles, was Sie für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer machen, bedeutet natürlich, dass es jemand anders wegnehmen müssen. In dem Fall meistens oder oft auch Autofahrerinnen und Autofahrer. Wie managen Sie das? Also das kriegt man ja in Deutschland überall mit, dass es da Probleme gibt. In Berlin, in Stuttgart sicher auch. Also was ist da Ihre Antwort?
Also klar ist, dass das Auto zu viel Platz in den Städten hat. Und weil es zu viel Platz hat, darben die anderen. Also die Fußgänger haben sehr enge Wege, die zum Teil zugestellt sind oder teilweise zur Hälfte noch als Parkplatz freigegeben sind, dann hat der Öffentlichverkehr häufig zu wenig Platz und Radverkehr auch. Deswegen klare Ansage, wir brauchen eine neue Flächenverteilung zugunsten der umweltverträglichen Verkehrsarten, also und der Lebensqualität. Also die eine oder andere Kreuzung wäre halt auch als Platz schön. Ja, und die dürfte halt dann keine so üppige Autoverkehrskreuzung sein. Also wir wollen eine andere Lebensqualität, eine andere Aufenthaltsqualität in der Stadt. Und dazu tragen halt Fuß- und Radwege mehr bei als eine 4- oder 6- oder 8-spurige Autostraße.
Aber wie machen Sie das den Leuten klar? Also wie nehmen Sie die mit? Weil das sind ja viele Menschen, die da tatsächlich noch heute, ich sag mal, auch ein bisschen drauf bestehen, auf dem Platz, den Sie ja jetzt immer schon hatten, zumindest in Ihrer Wahrnehmung.
Ja, das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Und natürlich kann ich die zum Teil gar nicht selber machen, weil diese Konflikte ergeben sich ja innerhalb einer Kommune, innerhalb einer Stadt. Und dort sind die Gemeinderäte zuständig und die müssen das ausfechten. Die unterstützen ja natürlich, aber die haben schon ein großes, großes Problem. Also da kommen die Grünen immer wieder, wenn ich sage, Leute, warum kriegt ihr nicht mal den Radweg in der Stadt hin? Dann sagen, oh, große Probleme, der ganze Bezirksbeirat ist dagegen, weil 3 Parkplätze wegfallen. Also das ist nur ein hartes Brot. Was wir ermöglichen ist, dass wir haben jetzt ermöglicht, dass die Parkgebühren für Anwohnerparken deutlich erhöht werden kann, damit auch klar wird, dass Autoparken nicht umsonst ist, sondern das kostet was und dass es den einen oder anderen auch vielleicht dazu bringt, dass er entweder das anders abstellt oder vielleicht auch aufs Auto verzichtet. Dann fördern wir natürlich auch eben diese Umbaumaßnahmen und wir stellen eben Mittel zur Verfügung für diese Umgestaltung und für die Bereitstellung von diesen Wegen für ÖPNV und für Rad. Und wir versuchen natürlich auch das kommunikative Umfeld und das Bewusstsein dahingehend zu ändern, dass wir sagen, für mehr Lebensqualität braucht es auch Platz für Lebensqualität.
Wie ist das mit den erwähnten Mitteln, die Sie zur Verfügung stellen? Man hört ja aus dem einen oder anderen Bundesland, dass die gar nicht in dem Umfang abgerufen werden, aus verschiedensten Gründen. Wie ist das in Baden-Württemberg?
Also bei den Radschnellwegen kann ich sagen, da haben wir aufgrund unserer Planungsoffensive ganz viele Mittel vom Bund abgerufen, sodass der Bund die Mittel bei uns blockiert hat, obwohl er welche übrig hat, weil er gesagt hat, ich kann nicht alles nach Baden-Württemberg geben in dem Bereich. Wir haben auch eine Phase gehabt, wo wir Geld zur Verfügung gestellt haben, das die Kommunen nicht abgerufen haben, aber es ist nicht verfallen. Und das hat ja bei uns dazu geführt, dass wir die Radkoordinatoren eingeführt haben und die Förderung von Stellen für Radplanung und klimafreundliche Verkehrswegeplanung oder Stadtplanung überhaupt. Dafür haben wir Stellen gefördert bei Kreisen und bei kreisfreien Städten. Und seit es die Stellen gibt, kommen auch die Planungen und auch die Abfragen. Und jetzt ist nicht mehr das Problem, dass wir zu wenig haben. Aber es war ganz klar, das hing an der personellen Kapazität der Kommunen.
Sie selbst haben im Herbst 2020 Ihre kleine Geschichte der Mobilität veröffentlicht, die heißt Und alles bleibt anders. Was muss denn aus Ihrer Sicht unbedingt anders werden? Ist es das, was Sie vorhin angesprochen haben, muss alles schneller gehen?
Also auf jeden Fall müssen Veränderungen im positiven Sinne, also im Sinne der Nachhaltigkeit des Klimaschutzes, unbedingt schneller gehen. Und was ich glaube, mit dem Buch auch gut aufzeigen konnte, dass eigentlich in den letzten Jahrzehnten es schon mehrere starke Veränderungen gab. Alleine in meiner Jugendzeit gab es die große Verkehrswende weg von der Eisenbahn, weg von den Naturverkehren, sprich Pferdefuhrwerk und Ochsenkarren und so weiter im ländlichen Raum, hin zum Automobil und zum LKW. Und die Dominanz des Autos war ja nicht immer so, sondern das ist ja in den Jahrzehnten, also schwach beginnend in den 50er Jahren, dann aber 60er, 70er, 80er Jahre war dann sozusagen die automobile Transformation. Und heute stehen wir halt vor einer Transformation zur nachhaltigen Mobilität. Und das ist schon eine erhebliche Veränderung. Also auch die Digitalisierung wird auch den Verkehrssektor erheblich verändern, auch übrigens unsere Nutzungsformen erheblich verändern können. Und daran arbeite ich, und das Buch ist auch ein Hinweis darauf, dass wir eigentlich viele gute Konzepte haben und jetzt es darauf ankommt, sie umzusetzen, die Stadt umzubauen, also umzuplanen, umzubauen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, die man einfach nicht in ein paar Jahren hinkriegt. Also was in Jahrzehnten. Also der Stadtumbau hat ja in Deutschland schon in Großstädten schon in den 30er Jahren begonnen. Und nach dem Krieg sind ja aufgrund der zerbombten Städte, hat man brachial in die Städte eingegriffen und hat sie autogerecht gemacht. Und das hat man dann im Grunde genommen eigentlich 5 Jahrzehnte verfolgt. Und deswegen braucht man auch ein paar Jahre mehr, um das wieder umzubauen. Aber der Stadtumbau beginnt.
Das sagt Winfried Herrmann, der grüne Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, hier im Podcast Antritt bei Detektor FM. Und wir sagen vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank für die guten Fragen und die guten Debattenbeiträge.